Hilf meinem Unglauben. Für ein neues Jahr, das jetzt eben vor uns liegt. Und es handelt vom Glauben und in einem Satz wird er einfach auch der Unglaube genannt. Wie Gegensätze könnte man doch meinen und könnte sich fast fragen, es passt doch eigentlich nicht zusammen. Glaube und Unglaube schließt sich doch eigentlich aus. Und wir wissen doch natürlich, dass Glaube selig macht und wir Gott eben nicht durch irgendwelche Leistungen oder Werke beeindrucken müssen. Aber beim einen oder anderen taucht bestimmt die Frage auf, ist mein Glaube groß genug, um selig zu werden? Und könnte mein Glaube vielleicht auch kaputt gehen unter den vielen Nöten und Versuchungen, die vielleicht im neuen Jahr auf mich lauern? Ich weiß nicht, ob ihr seht, ob man das sieht hinten. Das ist der Mount Everest und da ist eine Menschenschlange davor. Das soll tatsächlich so sein. Da stehen sie Schlange, um auf diesen Berg zu kommen. Ich habe mal einen Film gesehen, der handelte eben davon, wie gefährlich das auch ist. Wenn da einem der Sauerstoff ausgeht, da haben sie Sauerstoffflaschen und das ist so nötig zum Leben wie unser Glaube. Und wenn in der Sauerstoffflasche das Ventil vielleicht vereist oder die Flasche nicht ganz voll war von Beginn an, dann kann es da oben gefährlich werden. Sind Menschen schon gestorben und es wird bedrohlich. Und wir kennen das auch aus so manchen Bibelstellen in unserem Glauben. Hebräerbrief, Hebräer 11, da heißt es, ein Nichtzweifeln ist der Glaube an dem, was man nicht sieht. Heißt das dann für den, der zweifelt, dass er eben nicht glaubt? Oder Jesus spricht davon, dass Glaube Berge und Bäume versetzen kann. Und wer hat schon einen solchen Glauben? Oder eben im Vers vor der Jahreslosung, im Vers 23, da sagt Jesus sogar, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Müsste ein Glaubender nicht sogar dann allmächtig sein? Da liegt doch eine unheimliche Kraft und Verheißung im Glauben. Es ist alles möglich. Glaube, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Und wir beten mit ihm. Wir haben eigene Glaubenserfahrungen. Wir haben erlebt, dass Jesus tatsächlich lebt. Es ist kein Märchen, er ist nicht tot, sondern Glaube ist doch für uns etwas Lebendiges, etwas, was uns Hoffnung gibt, etwas Kraftvolles. Es ist wie unser Atmen, das wir brauchen zum täglichen Leben. Und was ist aber mit Zweifel, mit einem Nichtsehen, mit Unglaube? Was ist mit dem Alltag? Wenn wir im Alltag sind, am Montag, Dienstag, nach dem Sonntag, wenn es in die Woche hineingeht, wenn der ganze Alltag, der Berufsstress, die Menschen um uns herum, wenn das auf uns hereinbricht. Was ist mit unseren unbeantworteten Fragen, wenn ich mich vielleicht nicht mit jemandem versöhnen kann, wenn mich Nahestehende von mir Krankheiten oder Tod treffen, wenn ich nicht verstehen kann, warum Dinge geschehen. Und wir nähern uns im Sauseschritt der Jahreslosung 2020. Jesu Aussage über die Allmacht des Glaubens, sie steht unmittelbar vor dem Ausruf eines verzweifelten Vaters, der schreit, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und es ist wichtig zu beachten, was in den Versen davor und danach eben geschieht. Timon hat es gelesen vorhin. Und sicher wussten die Jünger, die mit Jesus durch die Lande zogen, auch, was Jesus ihnen bedeutete. Sie fanden es wichtig, täglich mit Jesus zusammen zu sein, seine Kraft zu spüren, von ihm zu lernen und mit dem eigenen Leben in Ordnung zu kommen. Doch ich denke, bei den Jüngern, da war es wie bei uns. Ihr Bekenntnis zu Jesus es musste sich im Alltag bewähren. Und wir sehen an der Geschichte, wie Glaube und Wirklichkeit aufeinander getroffen sind. Schauen wir uns das im Zusammenhang an. Der Vater eines kranken Kindes hat von Jesus, von seinen Heilungen gehört. Und er macht sich auf den Weg zu ihm, den er kennt sonst niemand, den er um Hilfe bitten konnte in seiner Not. Und er trifft Jesus nicht persönlich an, sondern nur die, die ihm ganz nahe stehen, und das sind seine Jünger. Und er hofft, dass die ihm helfen können, als Stellvertreter Jesu, aber seine Hoffnung, sie wird enttäuscht, und Jesu Jünger können den Jungen nicht gesund machen. Und in diese Situation hinein kommt Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes zurück. Sie waren auf dem Berg der Verklärung gewesen. Und das ist die Situation vor unserer Geschichte. Und da heißt es eben am Anfang vom 9. Kapitel Matthäus 9. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes und führte sie auf einen hohen Berg, nur sie allein. Und er wurde vor ihnen verklärt. Und seine Kleider wurden hell und sehr weiß, wie sie kein Bleicher auf Erden so weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose, und sie redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete und sprach zu Jesus: Rabbi, hier ist gut für uns sein. Hier ist für uns gut sein, wir wollen 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Also Jesus hatte 3 Jünger auserwählt. Das war Petrus, Jakobus und Johannes. Und er war auf einen Berg gestiegen, dem sogenannten Berg der Verklärung. Und sie hatten dort eine Offenbarung Gottes, eine Verklärung erlebt. Sie hatten die Stimme Gottes gehört. Und sie hatten sich wie ins Paradies versetzt gefühlt. Elia und Mose waren erschienen. Und sie redeten mit Jesus. Und sie schwer fiel ihnen der Abstieg ins Tal und in den Alltag. Am liebsten hätten sie dort Hütten gebaut und wären in der Gottesnähe geblieben. Aber sie kommen zu den anderen Jüngern mit dem Vater zurück. Die Jünger standen umringt von einer Menschenmenge und konnten nicht heilen. Und ich denke, so geht es uns doch auch manchmal. Wir erleben Zeiten größter Gottesnähe, wo wir erfahren, dass Gott uns wirklich meint, dass er sich um uns kümmert. Er weist unsere Grenzen auf und er verändert unser Leben. Und dann bricht es wieder ein. Wir erleben Widerstände, Enttäuschungen. Der Gottesweg hat sich vielleicht als Sackgasse herausgestellt und wir wissen nicht, wozu das gut sein soll. Für die, die so Jugendwochen, Kinderlager auf der Lindenwiese erlebt haben oder so Freizeiten, die voller vielleicht Gotteserfahrungen sind und dann kommt man zurück in den Alltag und dann geht es wieder bumm, dann erlebt man, wie das ist und man merkt, ja, so eine Woche in der Gottesnähe, ich kann das nicht für lange Zeit halten. Mächte und Gewalten greifen nach uns, wie nach diesem Jungen am Fuß des Berges, die uns durchschütteln und alle gewonnene Ruhe wieder rauben. Kennen wir solche Ohnmacht? Gibt es nicht Situationen in deinem und meinem Leben, wo uns die Stimme versagt, wo wir Menschen keinen Trost spenden können, und auf Jesus verweisen, wo es nötig wäre, wenn Menschen uns brauchen. Wenn wir still bleiben, wenn vielleicht über andere Menschen gelacht wird. Wenn andere gehänselt werden. Wo vielleicht andere Menschen Schadenfreude dabei empfinden. Wo uns der Mut fehlt, wenn wir klares Zeugnis von Jesus geben sollten. Und in solche Erfahrungen kommt Jesus mitten hinein und er ruft erschüttert aus: O du ungläubiges Geschlecht, wie lang soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Er kritisiert zuerst seine Jünger. Sie standen vor dem Jungen und sie waren ohnmächtig. Vertrauen wäre der Schlüssel gewesen. Und Jesus kritisiert aber auch den Vater. Er hatte offensichtlich wenig Vertrauen, weil er in Jesus, er wollte vielleicht irgendeinen Wunderheiler einfach nur bemühen und hatte von Jesus gehört. Und Jesus kritisiert auch die Schriftgelehrten, die dabei waren. Schadenfreude hatte sich breit gemacht. Im Abstand. Und die Schriftgelehrten, sie haben nicht gemerkt, dass es hier um Gott geht, dass es hier um Teufel geht, der von dem Jungen Besitz genommen hatte, dass eine Stellungnahme für Gott dringend nötig gewesen wäre. Und Jesus wendet sich dem Jungen zu. Er hatte gerade einen Anfall. Dem Vater tut es in der Seele weh. Aber Jesus hilft immer noch nicht. Stattdessen fragt er den Vater nach der Krankengeschichte. Der sagt, von Kind auf hat er das. Und oft ist er ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Und der Mann, der Vater, er hält es nicht mehr aus. Er schreit, er ruft, er fleht Jesus an. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Aber Jesus hilft immer noch nicht. Er sagt nur, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Und das bringt den Vater an den Rand der Verzweiflung. Glaubt er denn? Hat er genug Glauben, dass sein Kind wieder gesund wird? Hat er genug Vertrauen in Jesus, dass er ihm helfen kann und will, nach all dem, was bisher vorgefallen ist? Und wenn er ehrlich mit sich selber ist, muss er zugeben, er hat keinen Glauben mehr. Der ist ihm kaputt gegangen. Und jetzt will er aber doch nicht unverrichteter Dinge abziehen. Er sieht keine andere Chance. Er hat keinen Plan B in der Tasche. Sein Glaube ist ihm zwar kaputt gegangen, aber er will doch weiter glauben, dass Jesus ihm hilft. Er ist hin und her gerissen zwischen Glaube und Unglaube. Und so kommt es zu diesem Satz: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus, und er lag da wie tot, so dass alle sagten: Er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und das Wichtigste kommt jetzt. Jesus hilft dem armen Vater und er heilt seinen Sohn. Der ungläubige Glaube hat nicht vergeblich geglaubt, sondern am Ende empfangen, was er gar nicht mehr für möglich hielt. Und ich denke, so sieht Glaube aus, dem am Ende geholfen wird. Glaube besteht nicht aus irgendwelchen frommen Gedanken über Gott. Er ist nicht bloß eine Weltanschauung, er ist auch kein abgehobenes Stehen über allen Widrigkeiten des Lebens. Und es sind, denke ich, drei Dinge, die man sehen darf an diesem Vater und die Glaube ausmachen. Erstens erkennt Glaube die eigene Not. Zweitens erkennt Glaube das eigene Unvermögen. Und drittens erkennt Glaube Jesus als den und nur den, der helfen kann. Die eigene Not bzw. die Not seines Sohnes brachte den Vater auf den Weg. Die frustrierenden Erfahrungen mit den Jüngern und mit dem anscheinbaren Ausbleiben von Jesu Hilfe zeigte dem Vater sein Unvermögen, seine Glaubensschwäche, seinen gefühlten Unglauben. Und drittens, die Tatsache, dass er keinen anderen Ausweg für seinen Sohn hatte, ließ ihn dranbleiben an Jesus als dem einzigen und wahren Helfer. Dranbleiben mit einem Redeschwall von Gebet, von Schreien, von Rufen und von Beten. Sein Glaube war alles andere als groß oder gar allmächtig, aber er versuchte mit den Trümmern seines Glaubens den, der allmächtig ist und der allein helfen kann. Ich glaube nicht, dass Glaube ist, ich muss einfach noch mehr glauben oder ich muss einfach glauben. Stellen wir uns ein Glas Wasser vor, das dreiviertel voll ist oder halb voll, und ich sage, je größer die Herausforderung ist, ich muss einfach voll glauben. Ich gieße einfach das Wasser auf in dem Glas mit meinem Glauben. Ich muss mehr glauben. Ich glaube nicht, dass dies Glaube ist, damit sich erfüllt, was ich vielleicht gerne hätte. Ich glaube, Glaube ist ganz einfach, dass ich lerne und dass ich es tue, dass ich vertraue. Ich vertraue fest, dass Gott mir helfen wird, denn der Vater des Jungen erhofft auf Erbarmen und Hilfe. Und Glaube ist auch deshalb nicht das Gegenteil von Zweifel, sondern ein ständiges Ringen mit dem Unglauben. Ich weiß aus tiefstem Herzen, dass Gott mich liebt und annimmt und dass er so auf meiner Seite ist, dass nichts uns jemals wieder trennen kann. Und das bedeutet im konkreten Alltag, dass ich mich in dieser Gewissheit immer wieder mit dem Zweifel auseinandersetzen muss. Dem Unglauben. Denn Glaube ist kein Mittel zum Zweck. Es ist keine Methode, um sicher ans Ziel zu kommen, an mein Ziel zu kommen, sondern es ist nichts weiter als schlichtes Vertrauen darauf, dass Gott es gut meint. Und in den Glauben eingeschlossen ist damit auch die Erkenntnis, dass Gottes Wege unergründlich sind und dass er häufig andere Pläne hat, für mich hat als ich selbst. Ja, dass er manchmal sogar ein anderes Verständnis davon hat, was gut für mich ist als ich. Ich vertraue Gott, ahne aber gleichzeitig aus, dass er andere Ziele verfolgen kann, als mir lieb ist. Auch das gehört zum Glauben. Und wer die Gottesbeziehung als Mittel zum Zweck betrachtet, sei es für ein gutes Leben, für gelingende Beziehungen oder was auch immer, der kann daran zerbrechen, wenn Gott sich ganz anders verhält, als ich erwarte oder erhoffe. Und wenn wir nur das vom Glauben erhoffen, können wir Schiffbruch erleiden. Zum Glauben gehört, dass ich klagen darf. Ich darf Gott mein Leid klagen. Ich darf ihm sagen, was mich ausmacht, was mich bewegt. Und wie der Vater geschrien, gerufen und gebetet hat, so ist Glaube ein Prozess, der in Selbsterkenntnis und in Demut führt und damit in die Abhängigkeit von Gott und in das immer vollere Werden Vertrauen in ihn. Der Erfolg, er liegt eben in Gottes Hand. Und es geschieht immer wieder, und vielleicht ist es dir manchmal schon so gegangen. Du wirst schwer krank, ein nahestehender Angehöriger wird schwer krank oder du bekommst ein krankes Kind. Der Boden sackt dir unter den Füßen weg. Eine Welt bricht in dir zusammen. Du hast keine klaren Gedanken mehr. Außerdem ein, Herr, erbarme dich. Herr, hilf doch. Du rufst und du flehst immer wieder, aber der Herr scheint nicht zu hören. Auch das Bodenpersonal, es kann nicht wirklich helfen. Und seine Stellvertreter und allen, von denen du meinst, dass sie ihm besonders nahe stehen. Sie geben sich Mühe und sie finden vielleicht ein paar tröstende Worte, aber wirklich helfen können sie dir nicht in deiner Not. Dein Glaube wird brüchig, Risse des Zweifels stellen sich ein Und am Ende ist der Glaube vielleicht nur noch ein Scherbenhaufen. Aber die Not ist noch da, die Sehnsucht nach Hilfe und das Bewusstsein. Und wenn mir überhaupt noch einer helfen kann, dann ist es Jesu. Dein Glaube ist zwar kaputt, aber du lässt nicht locker, du betest, du flehst und du darfst und magst dann die Worte des verzweifelten Vaters sagen. Unsere Jahreslosung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Gott ist der, der Wunder tut. Und am Ende leert sich die Szene, der Streit ist zu Ende, der Sohn ist vom bösen Geist befreit, der Vater ist im Glauben bestärkt. Und nun sind sie unter sich, Jesus und seine Jünger, die ihm nachfolgen. Noch sind sie traurig und ärgern sich über Unvermögen. Warum konnten wir diesen Geist nicht austreiben? Warum können wir nicht helfen, heilen? Warum scheitern wir an unserem Auftrag? Warum können wir nicht allein die Kraft des Glaubens zeigen? Und Jesus sagt, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Werden die Jünger damit kritisiert? Ihr habt euch selbst zu viel und dem Heiligen Geist zu wenig zugetraut. Ihr habt vor allem eure Glaubensmacht demonstrieren wollen und dabei mich und den Leidenden aus den Augen verloren. Ich denke, Jesus möchte seine Jünger hier ermutigen zum betenden Handeln und handelndem Beten. Und wer betet, der weiß, was er will, was er oder sie will. Und er weiß zugleich, dass es nicht in der eigenen Hand liegt. Wer betet, findet sich nicht mit Unglück oder der Not ab. Wer betet, er bleibt dran wie der Vater und er lässt sich nicht abschrecken von Misserfolgen. Er sucht immer weiter nach neuen Glaubensmöglichkeiten. Und er weiß doch, dass Erfolg nicht garantiert ist, sondern und nicht in unserer Hand liegt, sondern in Gottes Hand liegt. Und für mich wird mit diesem Satz, ich glaube, hilf meinem Unglauben, dieses Vaters des kranken Junges, wird er zum Vorbild, denke ich, auch für die Gemeinde. Er hat Mut, er macht sich auf, er tut etwas und er kennt zugleich seine Grenzen. Er hofft und er müht sich für seinen Sohn, für sich und für seine Familie. Er bittet und bettelt, er betet zu Jesus. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und er macht die unglaubliche Erfahrung, wer glaubt, der kann alles. Und das wünsche ich uns, mir und euch, im neuen Jahr. Neues im Glauben, in vielen unseren Alltagssituationen, in der Gemeinde, in unseren Familien, in unseren Beziehungen, zu entdecken. Glaube wie das Atmen mit der Sauerstoffmaske. Zu entdecken, wie unser Vertrauen, unsere Abhängigkeit in Jesus Christus wachsen kann, trotz unserem Unglauben. Er hilft uns. Amen.